Krambambuli. Das Wort schon mal gehört? Krambambuli kann vieles sein. Es gibt einen Cocktail, der so heißt. Einige Bars oder Kneipen haben auch den Namen. Und es gibt ein Trinklied. Und dann gibt's noch eine Erzählung über Krambambuli. Willkommen im Bavaricon-Podcast. Ich bin Lisa Buschmann. Die Erzählung über Krambambuli hat kein Happy End. Für mich als Hundebesitzer besonders traurig. Krambambuli ist nämlich ein Hund und der überlebt die Geschichte leider nicht. Geschrieben hat sie eine Frau, deren Namen vielleicht nicht mehr jedem sofort ein Begriff ist. Dabei war sie zu ihrer Zeit eine echt große Nummer. Und das ist ihre Geschichte.
Bavaricon History.
Ich war ein junges Mädchen, beinahe noch ein Kind. Meine traumhaften Ansichten, meine Sympathien und Antipathien wechselten wie Aprilwetter. Aber eines stand immer klar und felsenfest in mir. Die Überzeugung, dass ich nicht über die Erde schreiten werde, ohne ihr eine wenigstens leise Spur meiner Schritte eingeprägt zu haben. Schreibt Marie von Ebner-Eschenbach an ihren Freund und Biografen Anton Bettelheim. Jung, verträumt, eigenwillig und selbstbewusst? Diese Eigenschaften verbinden nur wenige Menschen mit Marie von Ebner-Eschenbach. Fotos von ihr zeichnen ein Bild, das bestenfalls an die alte Queen Victoria erinnert. Eine altmodische Frau mit einer strengen Frisur. Jedes Haar ist penibel weggesteckt, keine Strähne verirrt sich. Sie trägt voluminöse Kleider mit langen Puffärmeln, die bis zum Hals zugeknöpft sind. Ihr Blick wirkt streng, aber nicht unfreundlich. Eine Matrone, die trotz ihres biederen Erscheinungsbildes Lebensweisheit und Güte ausstrahlt. Scheinbar vereint sie auf sich ganz hervorragend die Eigenschaften, die der Gesellschaft im 19. Jahrhundert gefallen haben. Aber wie schon bei Queen Victoria, die nicht mal ansatzweise so prüde war, wie die Leute gedacht haben, ist auch Marie von Ebner-Eschenbach keine eindimensionale, langweilige Person. Im Gegenteil. Zur Welt kommt Marie am 13. September 1830 in Mähren, einem Gebiet im heutigen Tschechien. Damals gehörte das noch zur österreichischen K&K-Monarchie, mit Deutsch als Amtssprache. Marie ist das Kind von Franz Baron Dubski und von Baroness Marie von Fockel. Sie wird in eine alte Adelsfamilie hineingeboren. Ihre Mutter stirbt kurz nach ihrer Geburt, ebenso ihre erste Stiefmutter. Sie hat Glück, als ihr Vater wieder heiratet, denn die neue Frau, Xaverine, ist gebildet und erkennt schnell, dass Marie großes schriftstellerisches Talent hat. Von wegen böse Stiefmutter, wie im Märchen. Die Familie verbringt schon zu Maries Kindheit viel Zeit in Wien und Xaverine nimmt das Mädchen mit ins Wiener Burgtheater und ermutigt sie zu schreiben. Marie bekommt als Kind viel Gelegenheit zu träumen, vor allem, als sie als 11-jährige Bücher ihrer verstorbenen Großmutter in der Bibliothek im Schloss in Mähren ordnen soll. In der Zeit liest sie viel und ordnet die Bücher und den Inhalt so ein, wie sie es für richtig hält. Kein Erwachsener setzt ihren Gedanken oder ihrem System dabei Grenzen. Die erfährt sie aber in ihrer Erziehung. Umringt von Familie und Gouvernanten wird sie, für die Zeit typisch, konservativ erzogen. Sie lernt Klavier, Sprachen und alles, was für ein Mädchen von ihrem Stand vermeintlich wichtig ist. Immer wenn sie auf dem Familienschloss ist, stiehlt sie sich mit einem Pferd davon. Sie liebt das Reiten. Ihr draufgängerischer Charakter blitzt da schon durch. Marie kann mit den Konventionen ihrer Zeit wenig anfangen. Insgeheim macht sie sich lustig über den Adel und seine Oberflächlichkeit. Sie hat ganz andere Träume. Durch ihre Besuche im Wiener Burgtheater entdeckt sie ihre Leidenschaft für Shakespeare, Grillparzer oder Goethe. Sie feiert ihre Bühnendichtungen und beschließt, dass sie selber auch Dichterin werden will. Während heute Eltern froh darüber sind, wenn ihre Kinder früh wissen, was sie werden wollen, ist Maries Vater überhaupt nicht begeistert. Er ist ein linientreuer K&K-Monarchist und findet es unpassend, dass seine Tochter Schriftstellerin werden will. Seine Lösung des Problems? Marie soll heiraten, und zwar standesgemäß. Der passende Kandidat ist sein Neffe Moritz, Freiherr von Ebner-Eschenbach. Er ist 15 Jahre älter als Marie und ein liberaler, der Wissenschaft aufgeschlossener Professor für Physik und Chemie. Die inzwischen 18-jährige Marie mag ihn und 1848 heiraten die beiden. Was der Vater nicht ahnen konnte, ist, dass Moritz Marie nicht davon abhalten wird, Schriftstellerin zu werden. 1856 zieht das Ehepaar, das keine Kinder bekommen wird, erstmal dauerhaft nach Wien. 1876 fällt ihr Kurzroman Bosena positiv auf, sorgt aber nicht für einen langanhaltenden Erfolg. Maries Versuche als Dramatikerin gehen auch eher daneben. So macht Marie 1879 eine Ausbildung zur Uhrmacherin. Alles andere als normal für eine Frau ihrer Zeit. Doch Marie begeistert sich für Uhren und sammelt sie. Ihre Leidenschaft für das Schreiben verliert sie dabei nicht aus den Augen. Das Thema Uhren und das Uhrmacherhandwerk wird ihr sogar zu ihrem literarischen Durchbruch verhelfen. Die Novelle Lotti die Uhrmacherin ist der erste deutschsprachige Roman über eine Handwerkerin. Sie schreibt ihn in ihrem Ausbildungsjahr 1879. Als sie Lotti 1880 veröffentlicht, stehen ihr die Türen der Verlagshäuser offen. So gut kommt ihr Werk beim Publikum an. Mit am bekanntesten ist die Geschichte vom Hund Krambambuli, einer Novelle aus den Dorf- und Schlossgeschichten, die sie 1883 rausbringt. Die Tiergeschichte beschäftigt sich mit dem Thema Treue, denn der arme Hund wird mehrfach mit unterschiedlichen Herrchen konfrontiert. Maries Stil ist mitunter humorvoll und ironisch. Gesellschaftskritik verpackt sie auch geschickt in ihren Werken. Sie hat vor allem für ihre Zeit ein modernes Frauenbild. Dass Mädchen nur eine oberflächliche Bildung bekommen, geht ihr ordentlich gegen den Strich. Als in den 1880er Jahren der Antisemitismus immer mehr Einzug in die Gesellschaft bekommt, ist sie eine laute Kritikerin. Sie lernt die Friedensaktivistin und Schriftstellerin Bertha von Suttner kennen, deren Mann einen Verein zur Abwehr des Antisemitismus gegründet hat. Ihm tritt sie bei und sie ist kein stummes Mitglied. Antisemiten sind für sie Spießgesellen und gewalttätige Schwindler. Das steht in Tagebüchern und Briefen von ihr. Maries Einstellung und ihr Verhalten sind außergewöhnlich für eine Adelige und für eine Frau ihrer Zeit. Obwohl nicht jeder ihr Engagement feiert, macht sie weiter. Sie schreibt und schreibt. Sie macht das nicht, weil sie berühmt oder reich sein will, sondern weil sie glaubt, etwas in der Gesellschaft verändern zu können. Der Ruhm kommt aber trotzdem zu ihr. Gegen Ende ihres Lebens ist sie eine der gefragtesten Autorinnen Europas. Ihre Bücher werden in mehrere Sprachen übersetzt. Sogar Kaiser Franz Josef, der Mann von Sissi, ist ein Fan von ihr. Marie Ebner-Eschenbach ist Kult zu ihrer Zeit. Sie gilt auch als Kandidatin für den Literaturnobelpreis, bekommt ihn aber nicht. Als ihr Mann Moritz 1898 stirbt und ihr Haus in Wien einer Straßenregulierung weichen muss, zieht sie vorübergehend zurück ins Schloss nach Mähren. Sie macht Reisen nach Italien und arbeitet an einem Buch über ihre Kindheitserinnerungen. Sie kehrt zurück nach Wien und ihre Lebensuhr tickt. Marie von Ebner-Eschenbach ist 85 Jahre alt, als die Uhr der Uhrmacherin abgelaufen ist. Sie stirbt am 12. März 1916 friedlich in ihrer Wohnung.
Maries Uhrensammlung ist bis heute im Uhrenmuseum Wien erhalten und die Geschichte vom Krambambuli wurde mehrfach verfilmt. Die Story von Bertha von Suttner könnt ihr euch übrigens bei uns im Podcast anhören, Folge 48, da erfahrt ihr dann auch, warum die Welt ihr den Nobelpreis zu verdanken hat. Werke von Marie von Ebner-Eschenbach und alte Zeitungsartikel findet ihr in unseren digitalen Sammlungen. Und in Bavaricon haben wir Bilder von ihr, da seht ihr dann zum Beispiel auch, wie sie als junge Frau ausgesehen hat. Wie immer ist alles in den Shownotes verlinkt. Schaut auch gerne mal auf bavaricon4u.de vorbei, da haben wir auch ganz viele interessante Infos für euch. Danke, dass ihr mit dabei wart. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.
Bavaricon Podcast. Alle 14 Tage, überall da, wo es Podcasts gibt.